Ja, hallo und herzlich willkommen im Kernkompetenz-Pferd-Podcast, dem Podcast zur Pferdegesundheit, in dem wir jeden Tag zusammen die Pferdewelt ein bisschen gesünder gestalten. So, diesmal haben wir im Podcast den Spieß umgedreht. Ich habe Jasmin zu Gast im Podcast und sie stellt ihre Fragen. Jasmin ist mit ihren Pferden nach Saudi-Arabien gezogen und du kannst sie begleiten auf dem Instagram-Account Team Puppenkiste. Und wir sprechen über den Umzug, Flug, Akklimatisierung auf Hitze sowie die Sandpaddocks, ob ein Pferd Gras oder Weide braucht und exotische Krankheiten. In diesem Sinn ganz viel Spaß und eine informative Zeit. So, hallihallo, liebe Jasmin. Wie schön, dass wir uns heute ganz weit entfernt sozusagen treffen, um mal ein kleines Pläuschen zu halten.
Hallo liebe Veronika, ja, ich freue mich auch sehr. Vor allem ist das super cool, weil man normalerweise als Podcast-Gast ja Fragen beantwortet und ich darf dir heute Fragen stellen. Also finde ich eine sehr coole Möglichkeit. Vielen Dank dafür.
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Das ist mal ein ganz anderes Podcast-Format, weil genau, wie du sagst, normalerweise stelle ich die Fragen und heute darfst du. Also, was hast du mitgebracht?
Ja, ich bin vielleicht kurz zu mir zum Hintergrund. Ich bin letztes Jahr mit meinen beiden Springpferden nach Saudi-Arabien gezogen und habe darüber auf meinem Instagram-Account berichtet und da natürlich ganz viele Fragen bekommen. Und ich hatte selbst auch ganz viele Fragen, weil ja Saudi-Arabien doch ein bisschen eine andere Klimazone ist als Deutschland. Und ja, da kommen eben immer wieder Themen auf, auch von meinen Followern. Und ich dachte, das wäre einfach cool, da mal eine wirklich fundierte Profimeinung zu haben. Und das Erste, was ja ganz oft gefragt wird, ist im Sinne Flug und Klimaumstellung, wie schlimm ist das denn für Pferde? Es gibt ja auch Profi-Pferde, die halt alle 2 Wochen irgendwo anders hinfliegen. Dann gibt es meine Pferde, die sind jetzt halt einmal nach Saudi geflogen. Ich habe die auch extra Ende des Sommers fliegen lassen, dass sie quasi noch die Wärme von Deutschland gewohnt waren und dann nach Saudi geflogen sind, als es schon nicht mehr so warm dort war. Aber trotzdem war das eine Umstellung. Die hatten auch so ein bisschen Formtief nach 10 Tagen. Aber vielleicht kannst du da aus deiner Profi-Tierärztin-Brille mal erzählen, wie schlimm ist das denn für Pferde zu fliegen, wie schlimm ist das für Pferde umzuziehen und wie ist das mit den verschiedenen Klimazonen?
Also per se sind es 2 Punkte. Klar, das Pferd ist erstmal ein Gewohnheitstier. Sprich, ein Umzug ist schon etwas, was erstmal in den Stressbereich geht. Wie bei uns Menschen, würde ich jetzt auch mal sagen. Wir verlassen da ja auch unsere Komfortzone. Also einmal dieser große Block Gewohnheitstier. Also wie kann ich mein Pferd ideal darauf vorbereiten, dass es eben diese Stresssituation, in die wir das Pferd bringen, bestmöglich, ja, verarbeiten kann, überstehen kann. Und der 2. Punkt ist klar, wenn ich in eine andere Klimazone, also nicht nur jetzt innerhalb Deutschlands aufs Turnier fahre, dass ich dann auch nochmal die Akklimatisierung mit im Blick habe. Wir fangen mal mit dem Gewohnheitstier an. Es gibt tatsächlich Studien dazu, dass das ist viel auf den Magen bezogen, weil Magen ja eine große Stresskomponente hat. Das heißt, da hat man sehr, sehr, sehr viele Werte und viele Pferde untersucht. Und es ist tatsächlich so, dass Pferde, die nicht transportiert werden, nur eine Inzidenz von 11% für Magengeschwüre haben. Und Pferde, die jetzt gerade im Rennsport unterwegs sind, viel auf Turnier gehen, viele Wechsel haben. Es hat natürlich auch was mit Training, mit Fütterung zu tun. Also es ist nicht nur auf den Transport bezogen, das muss man ganz klar sagen. Aber da haben wir natürlich sehr viel höhere Zahlen im Bereich von Magengeschwüren, was einfach rückschließend darauf zeigt, dass natürlich eine Stresssituation hier schon eine Belastung fürs Pferd ist. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, wie sind die Pferde vorbereitet? Also ich denke, du wirst wahrscheinlich ja auch viel Gewöhnung und Lerneinheiten davor gesetzt hat. Damit fängt man nicht einen Tag vorher an, ne, wie bei Silvester zum Beispiel, dass man 3 Tage vorher denkt, um Gottes Willen, sondern da muss ich natürlich Wochen vorher anfangen, meine Pferde vorzubereiten. Das heißt, wenn die Pferde gewohnt sind, viel Hänger zu fahren und das auch entspannt logischerweise, viele Reize einfach hatten, also visuelle, olfaktorische, auditive, dann sind die per se natürlich etwas gelassener in solchen Situationen, als wenn ich jetzt einen 2-jährigen Freilebenden, ne, plötzlich, ne, gibt's ja auch, dass die dann plötzlich übergeschifft werden. Das ist natürlich eine krasse Belastung, aber deine Pferde sind ja Turnierpferde, die viel auch zum Training fahren, rumkommen, die das alles gewöhnt sind. Von daher ist es erstmal klar, es ist eine körperliche und eine psychische Belastung, aber man kann das eben entsprechend vorbereiten. Und das kann man schulmedizinisch machen. Ja, also natürlich kann man eine Sedation in Betracht ziehen, wenn das unbedingt nötig sein sollte bei verschiedenen Sachen. Magenmanagement. Das würde jetzt hier den Rahmen, glaube ich, ein bisschen sprengen. Da wollen wir nicht den Fokus drauf legen. Wenn da jemand Interesse dran hat, kann er mich gerne anschreiben. Aber klar kann man den Magen während der Zeit vorher, während des Transport und hinterher unterstützen. Ich weiß, du hast auch eine Gastroskopie ja machen lassen und weißt ja auch, dass da nichts war, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, also die eine hat Magengeschwüre, aber die hat sie wahrscheinlich schon vorher. Und wir haben in der Zeit Magenschoner gegeben. Also wir haben Gastrogard gegeben vor dem Transport und während des Transports und dann die ersten Wochen zur Eingewöhnung einfach, um den Stress zu reduzieren. Und was ich total spannend fand, weil ich war beim Flug dabei und kenne meine Pferde ja aus so Situationen, wie sie LKW oder Hänger fahren. Und die fahren schon, wie du sagst, relativ entspannt. Die sind das ja gewohnt, zum Turnier zu gehen. Aber die waren in diesem Flugzeug viel entspannter
Ach,
als
krass.
im Hänger. Und ich dachte auch, also rückblickend betrachtet, ich habe jetzt da mit vielen Freundinnen ja drüber geredet und ich meinte immer, der größte Stressfaktor für diese Tiere war, dass ich dabei war, weil ich so aufgeregt war, weil das für mich natürlich total verrückt war. Irgendwie so, meine Pferde sind in einem Flugzeug und ich bin dann da immer so halb hysterisch hin und habe geschaut, wie es ihnen geht und die haben ganz entspannt gefressen und habe mich immer so leicht verwirrt angeguckt, was ich schon wieder von ihnen will. Also die wirkten viel entspannter als im Hänger oder im LKW. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich das Flugzeug generell weniger bewegt, dass die in so einer kleineren Box waren, aber die, also gefühlt haben die den Flug besser verkraftet, als wenn die die gleiche Zeit im LKW hätten stehen müssen.
Spannend, dass du das sagst, dass du der größte Punkt war, weil das ist auch was, was ich zu Silvester immer den Pferdebesitzern empfehle, dass sie Beruhigungstee, den sie dem Pferd geben, bitte auch selber trinken sollen. Ich empfehle im per se jetzt kein Sektglas, weil ich ja selber keinen Alkohol trinke. Aber dass der Besitzer per se ein sehr großer Faktor natürlich ist, weil wenn ich, die merken das, was über, man überträgt das natürlich irgendwie. Und deswegen, wenn man über Beruhigungsmittel nachdenkt, und auch da, es gibt einmal die Akupressur, die man selber anwenden kann. Es gibt ja auch ganz viele Fütterungszusätze wie Bachblüten. Ist ein bisschen umstritten. In der Forschung gibt es da nicht so viel zu, aber es wird ja trotz allem oft eingesetzt. Es gibt verschiedene Kräuter, Hopfen, Baldrian, Hanf. Man muss zu jedem Produkt sich wirklich sehr gut informieren, weil eine Überdosierung auch Krampfkoliken auslösen kann. Magnesium wirst du vielleicht auch mal empfohlen bekommen haben. Hilft halt per se nur, wenn vorher ein Mangel in der Ration war. Da ist auch ganz klar die Empfehlung, eine vernünftige Rationsberechnung vorher zu machen, weil eine Stresssituation erhöht den Bedarf bei Eiweiß, bei verschiedenen Mengen und Spurenelementen. Da braucht man auf jeden Fall jemanden, der die Ration sonst nochmal anguckt. Aber da kann man Magnesium, wenn es im Mangel ist, natürlich hinzufügen. Aber jetzt nicht einen Tag vorher, sondern das sollte grundsätzlich in der Ration natürlich ausgerechnet sein. Weiß nicht, Kräuterschnaps wird immer mal empfohlen. Ist halt wieder Alkohol, bin ich jetzt nicht so der
Ist
Fan
aber in
von.
Saudi schwierig, weil da ist Alkohol ja verboten.
Genau.
Also.
Wäre jetzt definitiv auch nicht meine Empfehlung. Tryptophan ist eine Aminosäure, weil eine Amino- oder eine Eiweißunterversorgung kann dazu führen, dass der Cortisol- und Adrenalinausstoß größer ist als bei Pferden, die eine gute Eiweißversorgung haben. Also auch da lohnt sich mal ein Blick. Tryptophan ganz speziell, auch da ist es so ein bisschen, was die Forschung angeht, sagen wir mal, nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich hilft. Zusätzlich, wenn man muss all diese Dinge ja sehr frühzeitig anfangen und man muss bedenken, dass dadurch die Wahrnehmung eingeschränkt wird der Pferde und das Lernvermögen. Und das muss man dann ein bisschen gegeneinander aufwägen, ob es sich wirklich lohnt, diese ganzen Präparate, sei es Kräuter oder was auch immer, einzusetzen, weil man eben die Pferde in der Lernphase einschränkt. Von daher, also wie gesagt, das muss abgesprochen werden, aber das sind sicherlich Empfehlungen, die man bekommt oder mal hört, wenn man eine Stresssituation, einen Umzug in einen neuen Stall, ja, es ist ja auch in Deutschland, ne, wenn ich den Umzug mache, auch da ist für das Pferd eigentlich auch die Situation, dass ich ja eine Veränderung im Leben habe.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung, bei mir im Flieger, also bei uns waren 14 Pferde und wir haben immer Sedierung dabei, also haben die mir erklärt. Aber die meinen, und der Mann, mit dem ich geflogen bin, der fliegt Pferde irgendwie seit 20, 30 Jahren, er hat gesagt, er hat noch nie ein Pferd sedieren müssen, weil die grundsätzlich einfach entspannt sind, weil diese Transportboxen halt relativ eng sind, was für die Pferde wohl angenehm ist. Und Heu vor der Nase haben und da stehen immer andere Pferde daneben. Und die, ja, ich glaube, meine waren wirklich die einzigen, die da so ein großes Tamtam davor und danach bekommen haben. Und die anderen Pferde sind einfach rein in den Flieger standen, da haben wir Heu gefressen und sind wieder raus.
Ja, wie gesagt, es ist eine Sache der perfekten Vorbereitung. Und natürlich, wie du sagst, unterstützt man sie dann, was den Magen angeht, was den Bedarf vom Futter angeht. Man übt es natürlich zu Hause einfach. Dann bleibt es eine Stresssituation, aber das ist per se nichts Negatives aus meiner Sicht, weil auch die Pferde, so wie wir wachsen ja auch an unseren Lernsituationen. Das heißt, ich kann es schon so vorbereiten, dass es funktioniert. Wovon ich natürlich abraten würde, wäre jetzt Stallhopping, wenn ich alle 3 Wochen umziehe, die Pferde dauernd irgendwie sich neu eingewöhnen müssen. Das ist fürs Pferd, was ein Gewohnheitstier ist, schon eine Katastrophe. Das muss man schon klar so sagen. Das wird auf Gemüt, Körper und Geist definitiv gehen. Davon ist abzuraten. Also einmalig, wenn das ne, vorkommt im Leben, vielleicht 4, 5 Mal, meinetwegen über ein ganzes Leben verteilt. Das ist alles im Rahmen, davon gehen die Pferde definitiv nicht vor die Hunde, wenn es entsprechend vorbereitet und begleitet ist.
Und wie ist das dann mit der anderen Klimazone? Also ich muss sagen, ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht, weil Saudi ja recht warm wird. Vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund, meine Pferde und ich wohnen in Riad, also das ist im Landesinneren in der Wüste. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit. Also es fühlt sich, wenn es dort 30 Grad hat, fühlt es sich an wie in Deutschland 20 Grad. Kann man auch irgendwie berechnen. Aber trotzdem ist es natürlich wärmer und einfach ein anderes Klima für die Pferde. Findest du das bedenklich? Also wie schwer ist das für ein Pferd? Wie lang braucht so ein Pferd, um sich dann da an eine andere Klimazone anzupassen?
Also die Akklimatisierung, die dauert tatsächlich nur so im Schnitt 14 bis 21 Tage. Das ist per se, wenn man jetzt für eine lange Zeit ja auch rüberzieht, um da zu leben, ja jetzt kein Zeitraum. In der Zeit drosselt man definitiv das Training, man überwacht Pulsatmung, Temperatur. Du hast ja auch die Gesundheitsampel von mir, da sind die Werte ja drauf. Das kontrolliert man ein bisschen strenger, als man es vielleicht vorher gemacht hat, wenn man eine neue Klimazone macht. Ich würde auch immer nach dem Training nochmal die Temperatur messen oder wenn ich das Gefühl habe, boah, jetzt pumpt mein Pferd extrem oder schwitzt, dass man nochmal die Temperatur während des Trainings kann man es auch überprüfen. Sie sollte niemals über 42 gehen, dann ist schon wirklich höchste Eisenbahn. Aber im Training steigt auch in Deutschland, wenn wir die Pferde trainieren, die Körperkerntemperatur quasi oder die Körpertemperatur auf 41 Grad. Das ist erstmal normal. Dann kann ich 1, 2 Stunden danach nochmal messen. Dann sollte sie natürlich wieder runtergegangen sein. Pferde haben natürlich ein paar Systeme für Thermoregulation. Haut und Lunge sind so die Hauptanteile. Natürlich, wie du sagst, macht auch nicht nur die Temperatur was aus, sondern die Luftbewegung, die Luftfeuchte ist natürlich auch ein Thema und die Belastung, die ich dann in der Zeit mache. Und das Schwitzen funktioniert natürlich durch die Verdunstung, dass die Pferde sich abkühlen. Und das funktioniert sehr gut, wenn wir eine niedrige Luftfeuchte haben. Das heißt, so wie es bei uns gerade ist, dass es sehr warm plötzlich war, dann sehr viel geregnet hat, wir eine sehr hohe Lüftigkeit, also diese Schwüle haben, dann schwitzen die Pferde zwar, aber das verdunstet nicht und dann funktioniert dieses System der Thermoregulation nicht. Das ist viel, ja, belastender für ein Pferd, weil wir dann einen Wärmestau haben, den wir, wenn wir sehr niedrige Luft Feuchte haben, dann funktionieren diese Systeme relativ gut. Deswegen ist das schon mal ein großer Vorteil, wenn die Pferde in so eine Klimazone gehen, die zwar wärmer ist, aber die Luftfeuchtigkeit viel niedriger ist, weil dann diese Thermoregulation fürs Schwitzen sehr gut funktioniert. Dann haben wir noch Blutfluss und Gefäßerweiterung. Das heißt, Muskulatur und deine Pferde sind ja sportlich trainiert. Das heißt, ich kann die Wärmetoleranz wirklich aktiv verbessern für die Pferde, wenn sie gut trainiert sind. Training hat ja nicht nur den Sinn, dass wir Spaß mit den Pferden haben, sondern gilt erstmal in erster Linie der Gesunderhaltung der Pferde. Das heißt, wir erhöhen das Blutvolumen, wir erhöhen die Kapillardichte in der Muskulatur. Und das sind zum Beispiel zwei Punkte. Wenn die Kapillaren dann aufgehen, dann hat das Pferd bei viel Muskulatur die Chance, mehr Wärme abzustrahlen, weil natürlich der Blutfluss und mehr Gefäße dazu führen, dass ich mehr Wärme abgeben kann. Das heißt, die Wärmetoleranz steigt bei gut trainierten Pferden. Plus, und das ist ein sehr großer Punkt, Fettleibigkeit. Und ich kenne deine Pferde ja schon von den Bildern. Fettleibigkeit ist da jetzt nicht im Vermittel. Aber Übergewicht, wenn ich so eine Fettschutzschicht um mich herum habe, das isoliert ja Wärme. Das heißt, das funktioniert alles nicht und der Wärmestau ist sehr viel gefährlicher. Sprich, wenn ich eben nicht einen Body Condition Score von 6, 7 oder 8 habe, dann ist die Wärmetoleranz für die Pferde auch sehr, sehr viel besser. Also das sind schon Training, Fettleibigkeit oder Ernährungszustand und Alter der Pferde tatsächlich auch. Umso älter die Pferde werden, umso schlechter oder ja, wird die Thermoregulation. Daher sind deine Pferde da, was das angeht, Alter, Trainingszustand und Ernährungszustand in einer guten Konstitution, um mit dieser Hitze oder mit der Umstellung auf diese anderen Temperaturen auf jeden Fall top vorbereitet.
Super, danke. Das heißt also, wenn ich jetzt ein pummeliges Shetty importieren würde, wäre das dann nicht ganz so schön für das Shetty.
Das wäre nichts, vor allem wenn es dann auch Übergewicht hat, weil natürlich das
Ja.
Fell beim Pferd, gerade das viele dieser Thermoregulationssysteme, es gibt ja einmal diese Wärmemitnahme, Wärmeabstrahlung, Wärmeleitung, wenn man es ganz genau physiologisch aufklammern möchte. Und Wärmeleitung funktioniert natürlich schlechter wegen dem Fell. Und auch die Wärmemitnahme, da würde man Pferde abspritzen oder Ventilatoren. Ich weiß nicht, ich war jetzt aus Amerika, wo ich war. Wo es auch sehr warm war, waren in den Ställen Ventilatoren einfach eingebaut und die sind viel gelaufen. Das hat gut funktioniert. Und die Atmung. Also bei der Atmung ist es so, dass von bis zu 15 bis 25% auch hier der Thermoregulation stattfinden, insbesondere bei Belastung, weil die Lunge eben auch bei der Thermoregulation beteiligt ist. Deswegen, ja, der dicke kleine Shetty mit viel Fell, das wäre nicht so der. Das Beste. Ja, da haben wir immer die Gefahr, dass wir einen
Ja.
Hitzestau haben, weil natürlich der Sauerstoffbedarf der Muskulatur steht dann in der Konkurrenz mit der Wärmeabgabe und der Versorgung mit dem Blut der lebenswichtigen Organe, zum Beispiel im Gehirn, ne? Und das wird dann tatsächlich ein Problem.
Ja, also wir haben bei uns im Stall Klimaanlagen und Ventilatoren. Die Klimaanlage läuft nur jetzt im Sommer. Und ist aber auch nicht so sehr runtergekühlt. Also wir kühlen so auf 30 Grad ungefähr runter, dass halt der Unterschied zu draußen nicht so groß ist. Aber Lunge ist sehr spannend, dass du das sagst. Das ist auch meine nächste Frage. Als wir nach Saudi gekommen sind, wir haben bei uns am Stand einen relativ großen Paddock, der ist fast so groß wie so ein 20x40 Platz. Und ich wollte, dass meine Pferde da so viel wie möglich draußen sind. In meinem deutschen Denken mit viel raus ist gut. Die haben dann relativ schnell angefangen zu husten, weil die dort geschlafen haben. Und dann haben mir da verschiedene Tierärzte davon abgeraten. Und du meintest auch, du bist nicht unbedingt ein Fan davon, dass die Pferde auf diesen Sandpaddocks leben. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, warum das gar nicht so gut ist, auch wenn man jetzt, wie ich, quasi als, ich versuche, eine gut informierte Pferdebesitzerin zu sein, aber halt mit der Intention, die Pferde so viel wie möglich rauszustellen, denen gar nicht unbedingt was Gutes tue.
Ja, man muss natürlich immer abwägen, was machen sie dann, wenn sie nicht draußen stehen, weil du hast natürlich recht, wir wollen so viel Bewegung wie möglich, wenn wir uns daran erinnern, ne? Bewegungslauftiere, also 16 bis 18 Stunden, das schaffen wir ja am Ende alle nicht. Ja? Selbst die Pferde im Offenstall stehen an der Heuraufe und bewegen sich nicht 16 bis 18 Stunden, idealerweise so um die 20 Kilometer, kann jeder mal sein Handy rauszücken und probieren. Da kann man ja beim Training dran machen, GPS-Messer während der 24 Stunden kann man dran machen. Gibt es viele auch Studien oder auch Messungen zu. Also die Bewegung ist erstmal ein großer Part, aber auf einem Sandpaddock per se auch auf einer Wiese bewegen sich die Pferde erfahrungsgemäß nach Messungen nicht so viel. Das heißt, ich bräuchte dann schon einen Stall, wo ich Bewegungsanreize habe, wie in einem Paddock Trail. Das heißt, wenn ich das nicht habe, dann muss ich natürlich für den Bewegungspart zuständig sein auf anderen Wegen. Warum ich aber auch Sandpaddock per se sehr lange oder zum Leben schwierig finde, ist so ein bisschen aus meiner Praxiserfahrung auch raus. Einmal, wie du sagst, großer Punkt Staubbelastung. Und auch wir haben natürlich das große Thema Klimawandel. Und wir haben teilweise ja auch sehr trockene Sommer gehabt. Und dann ist der Wunsch, gerade bei equinen Asthma-Pferden oder die Malhusten, dass man alles bewässert. Jetzt muss man aber sagen, dass das aus umwelttechnischen Dingen, wir können nicht alle Sandpaddocks für Pferde feucht halten, damit die Staubbelastung nicht da ist, weil dann würden wir einfach so viel Wasser verschwenden, sage ich jetzt mal ganz drastisch, ja. Von daher ist die Staubbelastung ein großes Thema. Ich empfehle ja immer dann, das Lungentagebuch zu führen, um zu sehen, wie du sagst, hängt es jetzt damit zusammen, dass die Pferde jetzt mehr auf dem Sandpaddock sind oder habe ich an der Heuqualität was geändert oder habe ich an der Bewegung was verändert oder bei uns in Deutschland fliegen jetzt irgendwie Pollen rum oder so. Also, dass ich so ein bisschen herauskristallisiere, worin das liegt. Also, Lunge ist ein Teil davon. Und das zweite ist, ich hatte mal einen Stall. Super schöne Paddockboxen, Schulpferdestall, alle Schulpferde in Paddockboxen, super geführter Stall, ganz tolle Betreiberin. Die waren top in Schuss, der Tierarzt ist immer angerufen worden und plötzlich haben wir da ständig Koliken gehabt. Und es war so, du bist in die Stallgasse reingegangen vorne, da war die Riesenstallgasse, dann die Boxen und dahinter die Paddocks und die hatten halt alle diese Fliegenplastikvorhänge da hängen. Und ich bin halt eigentlich nie durch die Paddockbox auf den Paddock rausgelaufen. Und dann ist mir entgangen, dass die auf dem Paddock Sand aufgeschüttet hatten. Und wir haben das dann nur rausgefunden irgendwann, weil wir so eine Kotprobe gemacht haben. Da würde man ja Kot sammeln in einen Eimer oder in so eine kleine Tüte. Es geht auch einen Rektalhandschuh mit Wasser auffüllen, über Nacht hängen lassen. Und dann setzt sich im Idealfall, wenn Sand im Pferd ist, muss nicht, aber häufig der Sand dann da unten ab. Und dadurch haben wir herausgefunden, dass sie alle plötzlich Sandkoliken hatten. Und Sandkoliken sind extrem gefährlich, weil sie einmal den Darm extrem reizen. Also der Sand reizt den Darm. Die Ausleitung des Sandes ist auch nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Man kann die Pferde röntgen von der Seite, und dann sieht man auch den Sand. Und das ist wirklich eine große Gefahrenquelle, gerade wenn dann auch noch Heu draußen gefüttert wird und das Heu liegt dann auf dem Boden, auf dem Sand, das ist ja auch bei Winterpaddocks manchmal so, wird mit dem Heu Sand aufgenommen. Und das kann tatsächlich sehr gefährlich sein für die Pferde. Von daher, Sandpaddock zum Rausstellen, gar kein Problem, ne, dass die da mal auch im Winter sich austoben. Aber per se zum Leben über den ganzen Tag und zum Schlafen, das sehe ich dann schon wieder, gerade auch wenn bei euch natürlich es trocken und heiß ist, mit der Lunge in per se schon eher als schwierig an.
Gut. Und wie ist das mit den Weiden oder Koppeln? Also brauchen Pferde Gras? Wie sehr leiden die denn darunter? Das ist nämlich so die Art von Kommentaren, die ich wahrscheinlich am allermeisten bekomme, wenn ich irgendwie Videos bei mir aus dem Stall poste, dass Leute mal sagen: Oh mein Gott, die armen Tiere, die haben ja, kommen gar nicht mehr auf die Koppel. Wie schlimm ist das?
Jetzt kommt wahrscheinlich das Dramatische. Also Pferde sind per se keine Weidetiere. Und immer wenn ich das sage, dann wird das Geschrei sehr groß. Aber natürlich gesehen sind Pferde Steppentiere und keine Weidetiere. Und es war früher natürlich so, dass im Frühling es schon Gras gab. Das war auch wichtig für die Stuten, die Fohlen entweder noch im Bauch oder am Gesäuge hatten, weil die diese Energie brauchten und ne. Aber ansonsten sind Pferde darauf ausgerichtet, auf ziemlich kargen Begebenheiten quasi sich Futter zu suchen, dauerhaft Futter zu suchen. Es sind ja keine Dauerfresser, es sind Dauerfuttersucher. Das hat sich ja auch von der Begrifflichkeit über die Jahre verändert. Das heißt, per se brauchen sie erstmal kein Gras. Ne? Wir sind in der Lage, auch hier in Deutschland, wenn wir Hufrehepferde haben, die nicht mehr auf die Wiese dürfen, sie optimal zu versorgen, weil natürlich die Futtermittelindustrie mit Mineralfutter und vitaminisierten Mineralfutter und Kraftfutter und auch Raufutter sind wir so aufgestellt, dass die Pferde gut versorgt sein sollten. Sie sollten halt dieses Dauerfutter suchen haben. Das heißt, ich würde dann Hölzer empfehlen, also einfach Blattwerk zum Beispiel. Viel Raufutter natürlich, das damit steht und fällt natürlich alles. Das braucht ein Pferd tatsächlich. Aber Wiese, also Gras, muss per se nicht sein. Und hier in Deutschland haben wir ja eher das Problem, werdet ihr wahrscheinlich nicht haben, dass wir sehr mastige Wiesen haben und die Pferde, auch wenn wir mal schon blühendes Gras haben, die Pferde lieber das kurze Gras da unten fressen. Und das macht sehr viel Probleme, Fettleibigkeit, ne, wenn wir über Fruktanwerte sprechen und. Dafür sind sie eigentlich nicht ausgelegt. Man könnte, wenn man jetzt selber eine Weide hat, sie mit Gräsern besäen, sagt man das so, die halt weniger Fruktan haben, die für Pferde geeigneter sind. Aber die sind halt meistens nicht so gut im Vertritt. Und Pferde machen ja nun sehr viel Boden kaputt. Das heißt, wenn wir da, selbst wenn wir diese Kräuter einsehen, nach dem zweiten Jahr sind die kaputt und die, die wir eigentlich nicht haben wollten, sind immer noch da. Von daher empfehle ich auch bei manchen Hufrehepferden keine Weide mehr. Und für mich, oder auch stark übergewichtigen Pferden, dass die da nicht draufgehen, sondern dann für Auslauf sorgen. Knabbergehölz, wie gesagt, ist nicht so, dass die nichts fressen sollen in der Zeit. Dass man eben den Dauerfuttersucher als Bedürfnis schon bedient, die Bewegung auch natürlich hinbekommt, frische Luft, Sozialkontakte, das ist das, was wichtig ist. Das bekommen sie hier bei uns alles auf der Wiese, wenn du das anders abbilden kannst. Das Gras ist nicht der Grund, warum sie rausgehen, aus meiner Sicht.
Das ist sehr spannend. Und das mit den dicken Pferden und der Fettleibigkeit habe ich auch schon mit einigen Freundinnen hier in Saudi besprochen. Wenn man hier nämlich aufs Turnier geht, sieht man viel weniger so kräftige Pferde als in Deutschland. Also wenn man in Deutschland irgendwie so ein A-Springen anschaut, da sind ja gefühlt schon einige dabei, die eher abspecken dürften. Und meine beiden sind auch eher leichtfutterig. Also die waren in Deutschland, in dem Stall, wo wir zuletzt waren, da waren die auch 24 Stunden draußen. Und die waren beide zu dick. Also ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich muss ich den Fressbremsen anziehen, weil die halt zu dick werden. Wusste dann aber, sie haben das jetzt nur noch 3 Wochen, dann ziehen sie nach Saudi. Das heißt, sie durften sich nochmal den Magen vollschlagen. Aber jetzt bin ich eigentlich relativ froh. Und das Heu, was wir in Saudi haben, ist auch weniger nährstoffreich. Also das ist etwas magerer, sodass sie das wirklich, also die haben 24-7 Heu. Stehen aber, finde ich, besser da. Also sie sind zwar schon wieder an der Grenze zu, könnten ein bisschen zu dick werden, aber viel, viel besser als in Deutschland, als sie auf der Weide waren.
Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das was ein bisschen mit der Rasseverteilung zu tun hat. Ich war noch nicht in Saudi-Arabien, muss ich klar dazu sagen, aber ich stelle mir dort weniger Tinker, Isländer, Shetland-Ponys, Connemara. Ich will jetzt hier keine Rassen irgendwie ne? Shame, darum geht es nicht. Aber diese Freizeit, schwerere Rasse, das sind alles Robustrassen und die sind natürlich noch besser in der Futterverwertung, weil. Wofür sind die gemacht worden? Ein Isländer, wenn man mal nach Island fährt, also saftige Grasweiden, wird man da nicht finden. Die sind ja darauf ausgelegt, auch die Shetland-Ponys, dass man mit sehr wenig Futter, also dass man aus sehr wenig Futter alles an Nährstoffen rauszieht, was drin ist. Also die kommen ja mit idealerweise ganz wenig zurecht. Das hat die Evolution ja toll gemacht, weil die haben überlebt in den kargen Gegenden. Das ist aber ja jetzt, wo so viel Futterangebot ist, ein Riesenproblem. Das stelle ich mir jetzt in Saudi-Arabien ein bisschen anders vor von der Rassenverteilung. Das heißt, das Auge ist daran gewöhnt, andere Konturen von Pferden zu sehen. Und du empfindest das als normal, was du viel siehst, selbst wenn das nicht normal ist. Und es ist nicht normal, dass alle Pferde im Body Condition Score 6, 7 oder 8 sind. Das haben wir aber in sehr vielen Reitstellen in Deutschland. Das heißt, wenn ein Pferd auf 5 oder 4 ist, dann wird eher gesagt, boah, dein Pferd ist aber viel zu dünn, weil das normal verschoben worden ist zu mehr Übergewicht, weil das die Mehrheit der Pferde abbildet. Und das ist ein Riesenproblem in der Pferdegesundheit, ne? EMS, Hufrehe, auch für die Lungenpferde, ne? Das Fett liegt ja nicht nur außen, wo es sichtbar ist, sondern auch in den inneren Organen. Das heißt, die Lunge kann sich nicht so ausbreiten, die Leber kriegt ein Problem, ja. Die Eingeweidelast zieht den ganzen Rücken nach unten. Das heißt, wir haben auch Rückenprobleme aufgrund dessen. Also damit tut man seinem Pferd keinen Gefallen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach euer Normal in Saudi-Arabien schon per se ein anderes ist und man für einen Body Condition Score von 4 nicht gesagt bekommt, der ist aber viel zu dünn, sondern das ist halt das, was die meisten Pferde im Augenschein einfach haben, was als deren Standardlinie, sage ich jetzt mal.
Das stimmt. Also es gibt gar keine Robustrassen. Also es gibt eigentlich nur Warmblüter, die auch zu 98% aus Europa importiert werden. Und dann gibt es halt Araber. Und die sind ja von der Natur aus auch schon schmaler. Ja.
Viel schmaler, ja.
Macht Sinn. Dann gibt es ja einige Krankheiten, die es vielleicht in Deutschland nicht gibt. Rumi hatte jetzt erst vor 2 Wochen den Fall, dass sie hohes Fieber hatte. Also wir messen jeden Tag Fieber. Habe ich ja auch von dir gelernt mit
Sehr
unserer
löblich.
Gesundheitsampel, dass es einfach gut ist, viele Datenpunkte zu haben. Und mein Groom misst das immer und hat morgens schon gesagt, das war ein bisschen höher als normal. Also wir wissen bei beiden Pferden halt auch wirklich genau, wie die Temperatur normal ist, morgens, wie sie normal ist, morgens nach dem Paddock und so weiter. Und das war schon ein bisschen höher. Dann haben wir da alle 2 bis 3 Stunden Fieber gemessen. Es ging dann runter und abends waren es dann auf einmal fast 40 Grad Fieber. Sie stand dann da ganz apathisch da und hat nicht mehr gefressen. Ist jetzt meine erste Frage, die ist eigentlich Saudi-unabhängig. War es richtig, dass ich sie da in die Klinik gebracht habe? Da kamen nämlich dann auch einige Kommentare, das wäre ja ziemlich übertrieben und so ein Pferd kann man ja erstmal zu Hause lassen und erstmal abwarten. Ich habe bei dir gelernt, also 40 Grad ist schon Alarmstufe Rot eigentlich.
Ja, also für mich wäre das auch Alarmstufe Rot. Ich würde, ne, wie du sagst, du hast deinen individuellen Wert für dein Pferd ermittelt. Meiner bei meinem Pferd ist 37,0. Da wäre 40 halt ja way over the top. Und dann auch das Pferd. Also geht es dem schlecht, ist es lethargisch und hört es auf zu fressen. Und sobald es aufhört zu fressen, muss sowieso ein Tierarzt gerufen werden. Also ein Pferd, was nicht frisst, als Dauerfuttersucher, wir vorhin schon hatten, wartest du nicht ab, niemals, wenn dein Pferd nicht mehr frisst und Fieber hat, parallel wird immer ein Tierarzt gerufen. Ob man es dann in die Klinik bringt oder ob der Tierarzt vor Ort kommt, das kann doch nochmal besprochen werden. Es gibt Kliniken, die haben jetzt keine Isolierstation. Gerade in Deutschland weiß ich, die werden nicht so gerne aufgenommen, die Fieberpferde, weil natürlich, ne, die Isolation nicht gegeben werden kann. Aber bei den größeren Kliniken ist das natürlich der Fall, weil es kann ja potenziell ansteckend sein. Aber es wäre jetzt auch machbar gewesen, dass der Tierarzt abends kommt und das Pferd erstmal zu Hause versorgt, man dann ein bisschen ein paar Vorsichtsmaßnahmen im Begriff, das geht schon, das wäre schon machbar gewesen. Aber bei 40 Grad abzuwarten und nichts zu tun, das hätte ich als groben Fehler angesehen, muss ich sagen.
Gut, danke. Ja, bei uns, wir haben eine sehr gute Tierklinik in der Tat, also Pferdeklinik in Riad mit Isolierstation und da wurde sie dann auch reingesteckt. Die haben dann sehr, sehr viele Krankheiten getestet, wo ich ehrlich sagen muss, die Hälfte von denen habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Kannst du einfach so ein bisschen was über so Infektionskrankheiten erzählen? Also was da getestet wird, was da vielleicht auch Unterschiede sind? Eine Vermutung war Pyroplasmose. Und zwar die Babesien-Variante, also die andere haben sie getestet, die hatte sie nicht. Ja, wie siehst du das als Tierärztin?
Also per se, wenn ich jetzt ein Fieberpferd vor mir habe, darf jedes Pferd per se erstmal in Anführungsstrichen einen unspezifischen viralen bakteriellen Infekt haben, so wie wenn wir auch eine Erkältung haben. Von daher, man müsste nicht gleich vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fieberpferd betreue, dann würde ich einmal Blut nehmen, auf jeden Fall. Das würde man abzentrifugieren und einfrieren, weil bei ganz vielen Infektionskrankheiten macht man einen Antikörpertest an Tag 0 und an Tag 14. Ne? Herpes zum Beispiel wäre so der Klassiker. Und Herpes ist natürlich eine ansteckende Viruserkrankung mit Hochfieber, die relevant für den ganzen Stall wäre. Druse ist natürlich sowas, was in Deutschland schon sehr präsent ist. Weiß ich nicht, wie das in Saudi-Arabien ist. Pyroplasmose ist in Deutschland sehr vereinzelt, aber es ist ein Blutparasit, der eben auch zu sehr Hochfieber führt. Dann gibt es natürlich einige Erkrankungen, die Probleme machen und dann kann man dieses Serum eben einfrieren. Und wenn nach 3 Tagen Betreuung und Beobachtung des Pferdes das Fieber abgeklungen ist, alles ist wieder tutti, dann untersucht man das am Ende auch nicht unbedingt weiter, weil, wie gesagt, dann haben die halt vielleicht einen viralen Infekt gehabt, unspezifisch, nicht schlimm. Wenn wir aber das Fieber bestehen bleibt oder andere Pferde oder aber das Pferd klinisch sehr schlecht wird, ja, also weitere Symptome zeigt, dann geht man natürlich in die Infektionskrankheiten, wo man eher ein bisschen nervös wird. Influenza ist ja auch noch was, was einfach möglich ist. Und ja, Pyroplasmose nochmal ist ja, weil du das jetzt angesagt hattest, ist ein Blutparasit, der über Zecken übertragen wird. Das heißt, das wäre natürlich so eine Frage, hat dein Pferd Zecken gehabt? Ja, nein. Wenn es Zecken hatte, dann ist die Empfehlung natürlich, sie so schnell wie möglich wegzumachen, weil man weiß, dass die Infektion, wenn man sie vor 24 Stunden abnimmt, sehr viel geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Übertragung stattgefunden hat. Aber dann, wenn man jetzt den Verdacht hat, man kann einen Blutausstrich machen, allerdings nur in der akuten Fieberphase. Das heißt, da muss man es dann tatsächlich, so wie ihr es jetzt gemacht habt, sofort machen, das Blut abnehmen, weil nach der Fieberphase finde ich halt den Blutparasit meist nicht mehr direkt im Blutausstrich. Da mache ich dann entweder Antikörper, da haben wir das Serum gerade abgefroren, das heißt, das haben wir schon mal gut gemacht. Oder es gibt eine PCR, wo man die einfach suchen kann, dass das bestätigt. Und es gibt ja bei Pyroplasmose auch Trägertiere, die es haben, aber nicht krank werden. Und es ist auch so, dass die bei den Babesien ist es ja so, dass die Verläufe sind meistens mild, Fieber, so ein bisschen lethargisch. Und wenn man die behandelt, dann sind die auch wieder frei im Anschluss. Bei den anderen, den Teileria, ist es ja so, dass die schon eine höhere Inzidenz an Sterberate haben. 10, 15% können da auch gut versterben. Aber da ist es natürlich auch so die Problematik, dass selbst mit Behandlung die Trägertiere bleiben können. Also es macht schon Sinn, das dann einmal zu testen. Für uns in Deutschland ist es halt relevant für Exporttiere. Das heißt, wenn du jetzt zurückkommst, dann würde das Labor quasi, was den Transport überwacht, zurück sowas zum Beispiel mit überprüfen, ja.
Genau. Und könnte das sein, dass sie einfach einen Hitzeschlag hatte? Also, beziehungsweise ist das überhaupt möglich, wenn die jetzt eher in einer wärmeren Klimazone sind? Wenn die jetzt, angenommen, sie steht einfach ein bisschen zu lang draußen auf dem Paddock, stellt sich nicht in den Schatten, kann ein Pferd sowas wie einen Hitzeschlag auch haben und dadurch irgendwie Fieber und 2 Tage Unwohlsein?
Ja, das kann definitiv sein. Das ist einfach ein Wärmestau, Hitzestau. Es muss nicht gleich ein Hitzeschlag sein, aber einfach eine zu höhe, ne, dass die ganze Thermoregulation nicht funktioniert, dass es zum Hitzestau kommt, wie zu lange in der Sonne stehen zum Beispiel. Klar, das kann vorkommen. Da jetzt bei dir die Temperatur aber morgens schon ein bisschen höher war und abends dann, das ist ganz klassisch, ne? Also abends ist 19 Uhr. Steigt die Temperatur. Also jeder, auch wenn man, du wirst ja, hast ja gesagt, du misst ja auch sonst, wenn dein Pferd nicht Fieber hast, das wirst du ja
Ja.
beobachtet haben, dass morgens die Temperatur immer niedriger ist als abends. Das heißt, das ist ein ganz klassischer Tagesverlauf, den wir sehen. Bei einem Hitzschlag würde ich erwarten, dass das mittags, wenn das Pferd halt in der Hitze steht, dass ich da schon die ganzen Symptome auch habe, dass das Pferd auch mal vielleicht anfängt zu schwanken. Manche brechen auch zusammen, die werden kaltschweißig. Also das ist dann schon ein Notfall und wirklich. Dann sind wir eher bei Temperaturen 42 plus, 41 plus. Und das ist eine lebensbedrohliche Situation, wenn es wirklich ein Hitzeschlag wäre, Worst-Case-Szenario. Aber klar kann auch ein Wärmestau ein Problem sein. Auch nicht nur in einer wärmeren Region, sondern auch überall grundsätzlich. Ne? Wenn das Verhalten des Pferdes nicht möglich ist, in Schatten zu gehen, ne, auch kühlere Regionen aufzusuchen und vielleicht zusätzlich noch ein bisschen krank war, das Training vorher ein bisschen viel war, da kommen am Ende meistens mehrere Sachen zusammen und dann läuft das Fass irgendwann über. Aber nach dem, was du jetzt berichtet hast im Vorbericht, wäre das nicht meine Vermutung.
Okay, danke. Ja, das haben die nämlich auch nicht vermutet in der Klinik, aber das passt ja ganz gut. Hast du denn eine Laborempfehlung, wenn man jetzt eben doch mal schauen will, ob das Pferd Träger ist von Pyroplasmose zum Beispiel?
Genau, also in Deutschland, wir nennen jetzt einen Namen, Vorsicht, Werbung und so, wir kriegen da natürlich nichts für.
Leider.
genau, ist das Labor böse? Böse wie böse geschrieben tatsächlich. Die sind spezialisiert auf den internationalen Transport. Also die machen auch wirklich ausschließlich diese Infektionskrankheiten, betreuen die ganzen Turnierpferde, die viel fliegen, vor allen Dingen auch die ganzen Zuchtstuten. Zum Beispiel bei den Vollblütern darf ja keine KB, also keine künstliche Besamung gemacht werden. Das heißt, die Stuten fliegen ja immer zu den oder werden transportiert, je nachdem, wo sie hinwollen, zu den Hengsten. Und das betreuen die auch alles. Das heißt, die sind auch viel im Austausch mit den ganzen Ländern, den ganzen Gremien, was vorgeschrieben ist, was du haben musst, wenn du ein Pferd exportierst oder importierst. Und die sind halt auch spezialisiert einfach auf diese ganzen Erkrankungen, weil, wie auch ich, ne, also West Nil können wir ja noch nennen, war ja einfach nicht relevant in Deutschland und plötzlich sind davon Fälle aufgetaucht. Ich als Tierarzt, selbst wenn ich 10 Jahre in der Praxis war, habe solche Pferde ja nie gesehen. Das heißt, dann ist es natürlich sehr schwierig und dann ist es immer sehr hilfreich, wenn man Spezialisten hat, an denen man sich einfach wenden kann, wo man sagen kann, okay, die Symptome sind da oder es soll exportiert sein. Was für Blutproben brauchen wir überhaupt? Was macht Sinn, an Kreuzchen zu setzen, wenn ich nach Saudi-Arabien ausreise oder Spanien oder schlag mich tot? Also da habe ich sehr gute Erfahrungen mit diesem Labor gemacht, weil die absolut auf internationalen Transport spezialisiert sind.
Ja, das wurde mir auch empfohlen, da einfach nochmal eine Blutprobe von Rumi hinzuschicken und das nochmal alles überprüfen zu lassen. Aber ich habe die Hoffnung, dass, wie du sagst, das einfach ein undefinierbarer, unbestimmter Infekt ist. Es geht ihr wieder gut. Wir messen weiterhin, aber es ist alles im grünen Bereich.
Also wie gesagt, die Pyroplasmose ist wirklich über Zecken übertragen. Geht auch mal iatrogen, das heißt der Tierarzt war es, ne? Durch mehrfach benutzte Kanülen. Ich kenne keinen Tierarzt, der das macht. Aber per
Nee.
se kann ich natürlich mit einem Blutprodukt, also Blut dann wieder in Blut übertragen, dann könnte ich natürlich auch iatrogen durch den medizinischen Eingriff natürlich Blutparasiten übertragen. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, muss ich sagen.
Und Moskitos, also Zecken habe ich bei uns wirklich noch nie gesehen. Moskitos gibt es halt einige. Können die das über das Blut auch übertragen?
Also manchmal wird so ein bisschen diskutiert, dass wenn die Bremsen, das ist ja sowas, ne, wenn du die zerschlägst und dann ist das Blut auch außen und dann kleben die und aber das ist alles. Also das halte ich, Moskitos übertragen den Blutparasiten nicht. Sondern dann müsste es ja so passiert sein, dass das Pferd Blut am Körper hat, die das auf die Füße in Anführungsstrichen bringen, dann auf das nächste und dann müsste das eine offene Wunde haben. Und also das halte ich für Spekulation. Und ja, also der Überträger ist ganz klar die Zecke in diesem Fall. Es gibt Krankheiten, die über Moskitos übertragen werden, aber das spielt keine Rolle bei Pyroplasmose. Von daher, das würde ich ausschließen.
Okay. Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage. Und zwar haben wir ja einen Groom, der sich sehr, sehr gewissenhaft um meine Pferde kümmert. Also ich glaube, der liebt diese Tiere mindestens genauso sehr wie ich und hat so ein paar Eigenheiten. Und eine davon ist, dass er auf Huföl schwört. Also diese Pferde dürfen den Stall nur verlassen, wenn die Hufe eingeölt sind, innen und außen. Und nachdem ich da wohl ein bisschen schludrig bin und das gerne mal weglasse, werde ich da auch regelmäßig wirklich beschimpft. Jetzt weiß ich nicht, ob er das einfach in seinen 20 Jahren Groom irgendwo mal aufgeschnappt hat, dass das sich so gehört, dass das ordentlicher aussieht, oder ob das wirklich jetzt einen medizinischen Nutzen auch hat, also beispielsweise, dass das den Huf irgendwie davon abhält, vom Sand angegriffen zu werden oder so. Aber ich sehe schon, dass du den Kopf schüttelst.
Ich habe ja früher auch viel in Turnierstellen, war ich unterwegs. Und da gibt es überall so Angewohnheiten, ne? Dann wird auch das Maul so mit Melkfett eingeschmiert, damit es glänzt und die Augen, ne, dass die nicht aufs Turnier oder irgendwie raus dürfen, weil wenn Fotos und so. Also da halte ich auch das Huföl tatsächlich für eine Schönheitssache, wie wenn du lackierte Fingernägel hast, wenn du vor die Tür gehst. Also ich hätte es nicht, das ist verboten als Tierarzt tatsächlich. Du darfst beim Rektalisieren weder lange Fingernägel noch lackierte Fingernägel haben, das ist verboten. Ne, deswegen habe ich das nie, aber so im übertragenen Sinne halte ich das eher für eine Schönheitssache, die er halt gewöhnt ist, dass das Pferd schön gestriegelt ist, die Mähne auf einer Seite liegt und der Huflack halt drauf ist. Also medizinisch ist es nicht nötig, jeden Tag Huföl drauf zu machen. Es gibt ja tatsächlich sogar Stimmen, die sagen, dass das nicht so ideal ist, dass man sie vorher nass machen muss und so. Ich würde es immer individuell abhängig machen von der Hornqualität deines Pferdes. Da würde ich auch eher auf die Rationsberechnung wieder gucken von innen, dass das Pferd eine gute Hornqualität hat. Aber für mich musst du auf keinen Fall täglich Huföl drauf machen. Auf gar keinen Fall.
Gut, danke. Also sie haben beide gute Hufe. Ich habe dadurch jetzt noch keine negative Entwicklung beobachten können. Von daher, glaube ich, lasse ich Ihnen das weitermachen. Aber es ist gut zu wissen, dass wir es nicht brauchen.
Sehr schön, wenn man so einen Groom hat. Also ich würde mir den manchmal wünschen.
Ja, also gerade für sowas wie Fiebermessen ist das wirklich eine enorme Erleichterung. Oder auch wenn es um sowas wie Kolik geht, der weiß ja jeden Tag, fressen die normal, trinken die normal. Wenn die mal irgendwie 2 Liter mehr oder weniger trinken, bekomme ich da sofort Bericht erstattet. Also das ist schon sehr, sehr viel wert.
Ja, das ist natürlich was, was, wenn man alleine ist und, weiß ich nicht, eine Stunde zum Stall fährt oder selbst wenn wir fahren nur 15 Minuten zum Stall. Aber auch da ist es jetzt für mich auch nicht machbar, fünfmal am Tag hinzufahren und mir Temperatur morgens, mittags, abends und Kotkonsistenz und wie viel ist aus dem Wassereimer raus und so. Sowieso schwer wegen Trogtränke und so im Offenstall. Aber das ist natürlich schon ein Luxus, weil dann natürlich die Gesundheitsüberwachung ein ganz anderes Level erreicht. Weißt ja, ich bin Fan von messbaren Werten und das gibt einfach sehr viel Sicherheit. Und auch wenn du dann jetzt vielleicht die Frage bekommen hast, ob das nicht viel zu früh war, einzugreifen, ich glaube, zu früh ist nie schlecht. Das, was ja schon einen Schaden produziert, ist, wenn du zu spät losfährst. Und der Clou daran, dass du ein Lungentagebuch führst, das Gesundheits, die Ampel benutzt, dass du diese Werte alle kennst, Atemfrequenz, Pulsfrequenz, ist, dass du es ja erwischst, bevor es richtig schlimm ist. Und das ist ja genau diese Phase, in der wir sie eigentlich erwischen wollen, wo wir vielleicht schulmedizinisch gar nichts finden, was ja super gut ist, weil wenn ich was finde, ist es halt ja schon in den Brunnen gefallen. Und deswegen ist die Gesundheitsüberwachung da natürlich dann schon, und davon abgesehen, dass es eine krasse Zeiterleichterung oder Gewinn ist. Also ich so als Mama, Tierarzt, Unternehmer, Pferdebesitzer, ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt einfach für die Zeit, muss ich gestehen.
Ja, total. Ein Fun Fact kann ich dir noch erzählen dazu. Die Araber sind generell sehr, also sie respektieren Privatsphäre sehr. Und wenn ich jetzt manchmal frage, ob Rumi geäpfelt hat,
Ach so.
kann ich das nicht so fragen. Also das wäre quasi schon zu direkt, sondern er berichtet immer nur, ob sie die Toilette benutzen und spezifiziert auch nicht, ob sie äpfeln oder pinkeln. Das heißt, ich weiß nur immer, sie benutzen ihre Toilette so, wie es sein soll. Und das ist alle, also das ist die einzige Information, die ich bekomme. Ich wollte einmal für eine Futterberatung ein Foto von den Pferdeäpfeln haben. Das ging auch nicht. Das war einfach nicht möglich in der Kultur. Musste ich mich dann selbst irgendwann mal reinschleichen und das machen. Aber ich vertraue ihm. Ich weiß, dass er das merken würde. Und sie benutzen die Toilette. Das ist ja auch schön.
Das ist lustig, weil ich meine, in der Tiermedizin ist das ja so ganz normal. Du kommst rein und die dritte Frage ist, wie war der Kotabsatz? Und dann, bei mir passiert es manchmal so, dass ich beim Kinderarzt anrufe und dann erzähle, ja, meine Tochter, Fieber, Kotabsatz aber noch normal. Und dann höre ich schon immer die Arzthelferin losgackeln, weil das für die natürlich. Und ich finde, ich war mal bei einer Ayurveda-Beratung und das ist auch das Zweite, was die fragen ist, wie oft gehst du am Tag auf die Toilette? Und wie sieht's aus? Und da denkst du ja als Mensch auch erstmal so, okay, das ist mir jetzt gerade zu nah an meiner Privatsphäre, aber beim Pferd in Deutschland ist das natürlich eine ganz normale Frage.
Ja, aber meine haben jetzt eben mehr Privatsphäre, weil sie in Saudi wohnen.
Ja, sehr schön.
Ja. Hast du denn sonst noch irgendwelche Tipps abschließend? Also ich habe verstanden, die Pferde sollten jetzt nicht zu oft umziehen, habe ich auch nicht vor. Wenn sie gut im Training stehen, jung sind und vielleicht auch die jetzt keine Robustrasse sind, dann ist so ein Umzug auch in Ordnung. Ich achte schön darauf, dass die nicht zu dick werden, dass sie auf dem Paddock weder schlafen noch Sand fressen. Weide brauchen sie nicht. Und Oma muss weiter Fieber und Hufe dafür einölen, wie er lustig ist. Das ist so mein Takeaway. Hast du sonst noch irgendwas, wenn du jetzt in meiner Situation wärst und Pferde in dieser Klimazone hättest, was du irgendwie beachten würdest?
Was man natürlich immer noch machen kann, ist diesen Dehydratationstest. Aber du hast vorhin schon gesagt, dass deine Pferde eigentlich sehr gut trinken. Aber da würde ich per se, gerade wenn man jetzt umzieht oder auch bei uns das Wetter schwingt, würde ich darauf achten, dass die Pferde genügend trinken. Das heißt, was man machen kann, ist eine Hautfalte ziehen. Auch das muss man ein paar Mal gemacht haben, weil natürlich ist meine Hautelastizität besser als die von der Oma. Das heißt, da muss ich nicht Pferd mit einem anderen Pferd vergleichen, sondern wieder nur mein eigenes Pferd mit dem Pferd. Das heißt, ich ziehe diese Falte halt mal 7 Tage vom Pferd ab und guck, wie schnell verstreicht die. Und wenn die langsamer verstreicht, kann das ein Hinweis darauf sein, dass das Pferd halt zu wenig getrunken hat. Das andere ist so Schleimhaut abtasten. Das kennst du sicherlich selber auch. Wenn du zu wenig trinkst, dann wird es so richtig pappig, trocken, klebrig. Und dass man einmal durch die Unterlippe einmal mit seinem Finger geht und fühlt, wie fühlt sich denn die Spucke des Pferdes an? Wird die sehr pappig? Auch dann kann es ein Hinweis sein. Und da sind wir wieder beim Kot. Da würde man natürlich die Raufutter, Partikel und die Trockenheit auch beurteilen. Weil es kann auch eine Verstopfung sein, also es kann andere Ursachen haben, aber wenn der Kot zu trocken wird, ist es natürlich auch ein Alarmzeichen. Und das sind so 3 Punkte für den Hydratationscheck, den ich im Sommer hier in Deutschland immer empfehle, die man noch mal so im Blick haben kann. Aber ansonsten glaube ich, bei viel Hitze würde ich im Training die Pulswerte noch kontrollieren und bei den Hustenkandidaten auch ab und zu mal die Atemfrequenz parallel messen, weil man quasi sagt, bei Belastung sollte niemals die Atemfrequenz über die Pulsfrequenz gehen. Dann kommt das System nicht mehr mit und dann müsstest du halt das Training sofort stoppen. Dann fragen immer alle, wie soll ich das denn zählen gleichzeitig? Du hast ja jemanden am Boden, man kann anhalten und abzählen quasi. Traumschön ist natürlich eine Pulsuhr, dann braucht man nur noch die Atemfrequenz zählen. Im Galopp ist jeder Galoppsprung an einen Atemzug gekoppelt. Das heißt, da musst du nur Galoppsprünge zählen und hast dann den Puls quasi parallel. Aber das hilft im Training, weder zu wenig noch zu viel zu machen, weil das sicherlich auch eine Angst ist bei hohen Temperaturen. Muss ich jetzt heute ein bisschen weniger machen, aber bei sehr niedriger Luftfeuchte, wie gesagt, funktioniert das Schwitzen ja sehr gut. Da wäre ich etwas entspannter. Aber da hilft Pulsatmung in Kombination auch noch mal sehr, wenn man einen Wert haben möchte.
Zu der wie nennt man das?
Hydratation.
Hydratation.
Genau.
Hört man ja aus Deutschland jetzt auch im Sommer immer wieder von Leuten, die dann so Äpfel in den Wassertrog legen oder irgendwie Apfelsaft beimischen, dass die Pferde mehr trinken. Braucht man sowas oder trinken die von Natur aus eigentlich schon genug?
Ja, das ist ein bisschen pferdeabhängig und auch tränkeabhängig. Es ist ja faktisch so, dass die Selbsttränken nicht pferdegerecht sind. Auch da ist
Meine
natürlich
trinken
der,
auch nicht
ja, ist der
aus der
Aufschrei immer
Selbsttränke, ja.
groß. Aber es ist einfach so, dass sie ja Saugtrinker sind und sie ja mit gesenktem Kopf von stehenden Gewässern trinken. Und eine Trogtränke, nicht eine Trogtränke, eine Selbsttränke, wo man drücken muss und dann nur was nachfließt, ist halt eben nicht artgerecht fürs Pferd, je nach Flussrate. Ich weiß natürlich, dass auch manche Pferde das volllaufen lassen und planschen und so, dann wird die Flussrate noch runtergesetzt, weil sonst natürlich auch wieder die Box unter Wasser steht. Aber das heißt, sie nehmen halt viel weniger, oder viel, aber weniger Wasser, das ist in Studien belegt, weniger Wasser durch die Selbsttränke auf, als durch einen Eimer oder einen Trog oder was auch immer man da sonst noch anbieten kann. Von daher würde ich erst mal gucken, aus was wird denn getränkt? Im Winter ist jetzt für dich nicht relevant, ist die Temperatur ein großes Thema. Kaltes Wasser wird viel weniger getrunken als warmes Wasser. Das heißt, da immer wieder warmes Wasser anbieten.
Das ist spannend. Sorry, wenn ich da einmal ganz kurz
Klar.
unterbrechen darf. Meine trinken nämlich, also die trinken nur aus Eimern. Sie haben zwar, also die eine hat eine Selbsttränke, aber die hat sie, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Also es sind richtige Eimersäufer. Wenn die raus auf den Paddock kommen, ist dort auch Wasser und dieses Wasser trinken sie noch lieber als das Wasser in der Box, weil das halt warm ist wahrscheinlich. Und ich
Ja.
dachte immer so, wie ekelhaft das ist, dass sie da so lauwarmes Wasser sich literweise einverleiben. Kann das damit zusammenhängen, dass das einfach wärmer ist?
Kann ich mir gut
Also, dass sie das
vorstellen.
lieber mögen?
Kann ich mir gut vorstellen. Ist bei dir übrigens auch so. Also auch der Mensch, gerade wenn es super warm ist, sollte nichts Kaltes trinken, sondern was Warmes trinken, weil dann quasi der Körper nicht nach hitzt, ja, weil du was Kaltes getrunken. Auch für die Verdauung ist es nicht so cool, kaltes Wasser zu trinken. Also Eiswasser zum Essen ist echt keine gute Idee. von daher, das kann sein, dass sie einfach lieber warmes Wasser trinken. Ist für die Verdauung und fürs Wohlbefinden, Körpertemperatur, Thermoregulation günstiger. Ja.
Ja, ich trinke witzigerweise selbst immer nur lauwarmes
Ich
Wasser,
auch.
also nicht lauwarm, aber so Room Temperature. Und benutze damit gerne meinen Freundeskreis, weil die alle mal sagen, dass das sehr seltsam
Nee, das ist sehr gesund, aber ich bestelle auch immer ungekühltes
ist.
Wasser im Restaurant und die
Ja.
Leute gucken mich auch immer ganz irritiert an und du kriegst es häufig auch gar nicht.
Ja, in Deutschland nicht. Das ist in Saudi ganz cool. Die fragen immer schon, ob man es gekühlt oder nicht gekühlt haben möchte. Aber in Deutschland hatten wir schon Situationen mit meiner Mutter, dass wir die wirklich dann gebeten haben, heißes Wasser über die Flasche laufen zu lassen, bis das halt trinkbar war.
Ja, also fühle ich total. Ich kann das auch ganz schlecht, kriege da auch Magenprobleme mit. Von daher, sehr schlaues Pferd. Pferde sind sowieso so schlau.
Ja. Ja. Super. Vielen Dank, dass du all meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Das war sehr unterhaltsam und auch sehr lehrreich. Also ich nehme da viel mit und ich glaube auch, dass das viele andere Leute interessiert. Ja, auch nicht ganz alltäglich so ein Thema mit Pferde nach Saudi-Arabien umzuziehen.
Absolut nicht. Das muss man schon sagen. Das ist außergewöhnlich. Aber das ist ja auch das, was das Leben am Ende ausmacht.
Ja.
Ja, vielen Dank, dass du mit deinen Fragen zu mir gekommen bist. Immer wieder gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine
Mache ich
sehr gute
gerne.
Zeit. Ich bin wahrscheinlich demnächst nicht in Saudi-Arabien. Aber wenn ich mal wieder
Wenn
rüber.
doch, sag Bescheid.
Genau, dann sage ich Bescheid, dann komme ich dich mal besuchen und schaue mir das mal an.
Super, danke dir.
Mach's gut, tschüss.
Ja, tschüss.